Gut, wir wollen noch einmal stille werden und den Herrn noch bitten, dass er diesen Vortrag, diese Predigt segnet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gekommen bist in diese Welt, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen. Erlösen aus einer Welt, die vom Sündenfall geprägt und bestimmt ist, hin zu dir selbst. Und doch, Herr, wir leben noch in dieser Welt und so lehre uns, in dieser Welt zu leben. Es ist einfach, Herr, zu sagen, Jesus ist die Antwort. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir in diesen Tagen verstehen, wie Jesus die Antwort ist. Dass es nicht nur eine Floskel ist, nicht nur leere Worte sind, sondern, Herr, dass wir durch dein Wort ganz neu dahin geführt werden, wirklich uns an Jesus Christus festzuhalten, der für uns zwischen diesen Welten gehangen hat und der uns bereits vorangegangen ist in die Ewigkeit, der jetzt als unser Hohepriester vor dir eintritt, der jetzt unser Friedefürst und derjenige ist, der uns zu einem Leben in Gemeinschaft mit dir befähigt. O Herr, öffne unsere Augen für die Herrlichkeit, das Privileg, was wir haben, Christus Jesus anzugehören, und so segne nun auch die Verkündigung deines Wortes daraufhin. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Vor einigen Jahren habe ich mich in einer Gemeinde in Wien eingemietet, ganz ähnlich wie auch der Stefan wohl. Es ist eine, ja, Gemeinderäumlichkeiten, die eher in einem Altbau waren, und ich hatte da ein kleines Büro, und jeden Morgen kam ich in diese Räumlichkeiten und ich muss sagen, es kam mir irgendwo ein Verwesungsgeruch entgegen. Das ist kein Problem. Innerhalb von einer halben Stunde, Viertelstunde gewöhnt man sich daran und geht zur Tagesordnung über. Und doch irgendwann haben der Pastor dieser Gemeinde und ich uns gesagt, okay, wir sollten da mal was unternehmen. Nun, und wir haben angefangen zu spekulieren, woran könnte es liegen? Und unser erster Gedanke war, da muss vielleicht eine Ratte oder eine Maus irgendwie hinter die Küche gekommen sein durch irgendein Loch und muss dort jetzt verkommen. Das ist mir tatsächlich, während ich in Amerika gelebt habe, mal passiert, dass da dann eine Maus hinter meinem Ofen war. Und ja, übelster Geruch der Verwesung. Nun, in diesem Falle, wir haben die Fußleiste weggenommen und mit einer Taschenlampe geguckt, ob da irgendein totes Wesen liegt, und daran lag es nicht. Gut, dann waren wir überzeugt, da muss es der Abfluss sein. Und so haben wir jeden Tag dort Abgussreiniger fast wirklich in Literweise reingefüllt, und das hat das Problem behoben. Ja, das Büro roch nach Clorox und der Geruch war tatsächlich weg. Nun, das war aber leider nicht das Problem. Und so haben wir festgestellt, okay, das Problem muss doch wieder an was anderem liegen, denn die Verwesung ist zurückgekommen. Und dann kam Manfred. Und der Manfred hat jetzt wirklich ernste Sache gemacht. Er hat die Küche auseinandergenommen, er hat das Waschbecken rausgenommen, hat gemerkt, okay, hier, die Küchenplatte war überhaupt nicht richtig versiegelt und die war total vermorscht, und das war Teil des Geruchs. Aber nicht nur war die Küchenplatte wirklich nur sehr unvorsichtig eingebaut worden, sondern auch der Wasserabfluss, der hing einfach dort so in der Wand, war nicht richtig mit Silikon abgedichtet worden, und da war das Problem. Ja, jedes Mal, wenn das Wasser runter lief, kam die schmutzige Luft, der Gestank aus der Kanalisation sozusagen durch das Rohr zu uns in die Gemeinde, und das war dieser Geruch der Verwesung. Und so hat er eine neue Küchenplatte und eingebaut, die gut versiegelt war, und dann ein Rohr, was gut in der Wand verankert und versiegelt war, und tatsächlich war damit endlich dieser Geruch beseitigt. Nun, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich denke, täglich ist der Mensch genau solch einem Geruch ausgesetzt. Ja, wir sind umgeben von dem Gestank von Tod und Verwesung, so wie wir auch gestern Abend schon gesehen haben. Und das Problem ist, wir gewöhnen uns dran. Wir gehen zur Tagesordnung über. Ich denke, gerade deshalb ist die Lektüre des Buches Predigers so hilfreich für uns, weil es uns wirklich ganz krass vor Augen führt, wie es um uns Menschen steht. Uns wirklich dazu zwingt, einmal ehrlich zu sein, wie es mit der Welt, in der wir leben, steht. Und Ich denke, so wie wir versucht haben, hier einige Korrekturen vorzunehmen, um vielleicht diesen Geruch zu unterbinden, so unternehmen auch die Menschen viel. Und da werden wir heute Morgen drüber sprechen, was die Menschen um uns herum unternehmen. Und doch, die Menschen um uns herum nehmen nicht wirklich ihr Leben auseinander, so wie wir diese Küche auseinandergenommen haben. In einer Begegnung mit Jesus, wo sie wirklich grundsätzlich ihr Leben neu, radikal ausrichten. Und wirklich diese Grunderneuerung ist letztendlich die einzige Antwort, wirklich um mit diesem Gestank von Tod und Verwesung umzugehen, ja, sogar diesen Gestank zu besiegen und zu beseitigen. Und so soll das unser Ziel sein, jetzt weiter auch in diesen Vorträgen über das Buch Prediger, dass wir wirklich erleben und erkennen, wie sieht diese Grunderneuerung aus. Und so will ich zuerst einmal uns aber die Frage stellen, ist uns dieser Geruch der Verwesung, dieser Geruch des Todes um uns herum überhaupt bewusst? Nun, dem Prediger war sie auf jeden Fall bewusst. Wenn er sein Buch beginnt mit den Worten, es ist alles sinnlos und bedeutungslos, unnütz und bedeutungslos, ja, es ist alles völlig sinnlos. Ja, der Prediger guckt sich das Leben an, jeden Bereich, und er muss sagen, das Leben in dieser Welt, da ist irgendwo der Glanz ab. Ja, es ist nicht wirklich das, was wir uns eigentlich versprechen, und ganz im Gegenteil kommt er zu dem Resultat, es ist alles von dem Schatten des Todes überschattet. Ja, letztendlich der Tod und die Folgen des Sündenfalls liegen wie ein Nebel auf unserem Leben, und es verliert alles um uns herum deshalb an Wert. Der Prediger nennt es Hebel im Hebräischen, was wir übersetzen als unnütz, als bedeutungslos, als letztendlich Nichtigkeit und Eitelkeit. Und so wollen wir heute Morgen sehen, in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens dieser Tod und dieser Einfluss der Verwesung, ja, dieser Schatten des Sündenfalls, den wir auch gestern Abend betrachtet haben, sich über unser Leben ausbreitet. Wir können eigentlich sagen, seit dem Sündenfall und der Strafe, die jetzt über dieser Schöpfung liegt, wird das Ewige in uns ständig durch den Tod, der überall uns herum herrscht, frustriert. Ja, wir haben gestern Abend gesehen, Gott hat uns mit Ewigkeit in unserem Herzen geschaffen. Und doch sind wir umgeben von einer Welt, die eigentlich von Vergänglichkeit und von Tod gezeichnet ist. Und genau dieser Kontrast führt zu der Frustration, der wir in dem Buch Prediger begegnen. Wir können auch sagen, der Mensch, der von Gott mit Ewigkeit und Unvergänglichkeit veranlagt wurde, lebt jetzt in einer vergänglichen und endlichen und eingeschränkten Welt. Ja, und das lässt sich auf ganz unterschiedliche Bereiche im Leben anwenden. Dass wir, die wir eigentlich für etwas Unendliches geschaffen sind, jetzt von Endlichkeit und von Einschränkung umgeben sind. Und so werden wir heute Morgen sehen, der Mensch, der nie genug kriegen kann, kriegt nie genug. Der Mensch, der nie genug wissen kann, weiß nie genug. Dem Menschen, der immer noch ein bisschen mehr Zeit braucht, geht ständig die Zeit aus. Dem Menschen, der immer noch ein bisschen besser, noch ein bisschen fähiger, noch ein bisschen besser sein will, ist nie dem Leben gewachsen. Er ist nie gut genug. Er erreicht nie seine Ziele. Dem Menschen, der seinem Nächsten immer noch ein Stück näher und intimer sein will, kann nie wirklich zu seinen Mitmenschen durchdringen. Und wir erleben nie wirklich vollkommen diese Einheit, diese Eintracht mit unseren Mitmenschen, zu der Gott uns eigentlich ja geschaffen hat, wie wir gestern Abend gesehen haben. Und sechstens, der Mensch, der immer noch mehr in der Realität Gottes leben will, kann nie Gott wirklich begreifen und ergreifen. Jeder Mensch hat die Veranlagung zur Spiritualität. Wir sehnen uns nach dem Übernatürlichen. Und doch können wir, die wir von Endlichkeit, vom Tod umgeben sind, nie wirklich zu diesem unendlichen Wesen durchbrechen und es ergreifen. Und so ist diese Ewigkeit, diese Unendlichkeit im Menschen umgeben von der Begrenztheit einer gefallenen Welt. Und ich denke, das wird dann auch deutlich in den Worten des Predigers, wenn er zu diesem Fazit schon gleich am Anfang seines Buches kommt. Alles Reden ist mühselig, Prediger 1, Vers 8. Nichts kann der Mensch vollständig in Worte fassen. Das Auge kann sich niemals satt sehen und das Ohr kann nie genug hören. Ja, Vollständigkeit zu erreichen, satt zu werden, genug zu haben, wir erreichen es nie. Und so lasst uns das heute Morgen mal auf ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens anpassen und betrachten und anwenden. Und wir wollen ja 7 Bereiche heute Morgen in unserem Leben betrachten, in denen unser Leben an Wert verloren hat. Und zwar aufgrund dieses Todesschattens, der über allen Bereichen des Lebens seit dem Sündenfall liegt. Nun, auf diesen super Fragebogen, den die Tabea, glaube ich, vorbereitet hat, den wir... Natalie, Entschuldigung, ja. Hätte es noch einen weiteren Fakt geben können über mich, und zwar ein Heidepark, ein Freizeitpark ist nach mir benannt. Ja, es gibt also in Deutschland tatsächlich einen Heidepark, einen Freizeitpark Soltau. Das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt an der Stadt Soltau. Ja, also mein Nachname ist derselbe Name wie eine Stadt im Norden Deutschlands. Und ja, lasst uns vielleicht, bevor wir heute Morgen mit dieser Betrachtung dieser 7 Bereiche anfangen, vielleicht einfach mal einen Tag im Freizeitpark erleben. Es ist ein Tag, gezeichnet von ständigem Stress. Denn wir wollen alle Achterbahnen, alle Schiffschaukeln, alle Bungee-Jump-Aktionen doch irgendwie noch unterbringen. Und wir wissen, wir haben nur diesen einen Tag im Freizeitpark. Und wir denken uns, wie schön wäre es doch, nicht nur ein Wochen- und Monat, sondern ein Jahresticket zu haben, wo ich jeden Tag kommen könnte und ganz in Ruhe nicht diesem Stress ausgesetzt sein, dass ich irgendwas verpasse. Dass ich ganz gemächlich alles erleben kann. Und dann, wenn wir ehrlich sind, ist diesen ganzen Tag lang irgendetwas falsch. Ja, zuerst sind es so viele nervige Leute um uns herum, wo ich mir sage, Mensch, wie schön wäre ein Freizeitpark, wenn ich ganz alleine hier wäre. Ja? Und dann fangen die Füße an, weh zu tun, weil wir von einer Station zur nächsten tigern. Und dann werden wir hungrig und dann fängt es auch noch an zu regnen. Und wir sagen uns, wie schön wäre es im Freizeitpark, wenn doch wirklich alles unbeschwert wäre. Beim Mittagessen treffe ich mich dann mit einem guten Freund, wir sind getrennte Wege gegangen und er erzählt mir, dass er heute Morgen bei dieser Seelöwen-Show war. Wirklich absolut cool, was diese Seelöwen dort geleistet haben, ja. Und ich sage mir, Mensch, das habe ich verpasst. Die gab es jetzt nur einmal heute Morgen um 10 Uhr und das war's. Und ich sage mir, wie schön wäre es, wenn ich immer wüsste, was das Beste ist und wofür der richtige Zeitpunkt ist und dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Zeitpunkt bin, am richtigen Ort bin. Wie wär's, wenn der Mensch wirklich vollständigen Einblick hat? Und dann am Nachmittag kommt die Attraktion, auf die du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Eine Schiffsschaukel, ja, die sich dreimal in sich selbst trägt und überschlägt und du sagst, das ist wirklich sowas Geniales, das gibt es nur im Heidepark Soltau. Ja? Und nach einer Stunde, wo du da angestanden hast, kommst du aus dieser Schiffsschaukel raus und sagst, das war wirklich genial. Aber so den richtigen Kick hat es mir immer noch nicht gegeben. Du sagst dir, es müsste eigentlich eine noch bessere Schiffsschaukel geben, die sich 4-mal ineinander dreht und irgendwie 2-mal übereinander dreht. Und du sagst, es muss doch irgendwo mehr geben. Und du sagst dir, wie schön wäre das Leben, wenn ich wirklich einmal das erlebe, was mir zutiefste Erfüllung und Zufriedenheit schenkt. Danach stellst du dich dann in einer Achterbahn an und ja, du stehst dort in der Schlange und es ist eine lange Schlange und dann kommt irgendein Typ daher, drängelt sich vor und besteht darauf, nein, ich war vor dir hier. Aber das ist es noch gar nicht. Ja? Das Leben kann doch viel unfairer sein, denn in dem Moment, wo dieser junge Mann die Achterbahn besteigt, sagt derjenige, der an der Kasse steht, und für heute ist Schluss. Du stehst an und du schaffst es nicht in die Achterbahn und du sagst dir, wie wäre das Leben noch gut, wenn alles wirklich fair wäre. Aber es kommt noch schlimmer. Denn jetzt gehe ich weiter und plötzlich ist alles finster, alles dunkel. Alle Maschinen hören auf, sich zu drehen und alle Lichter sind aus, denn es gibt Stromausfall. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Wie wäre das Leben, wenn es kein plötzliches Ende geben würde? Nun, ihr seht, wie beschwert es sein kann, in einen Freizeitpark zu gehen. Aber wenn das schon beschwert ist, wie viel beschwerter ist dann das Leben? Denn zeigt dieser Tag im Freizeitpark uns nicht, was alles falsch ist in unserer Welt. Das, was dann auch der Prediger sagt, es ist alles sinnlos, es ist alles Nichtigkeit. Es ist alles bedeutungslos aufgrund dessen, dass der Tod und die Begrenztheit und die Beschränkung und die Verdorbenheit durch den Sündenfall in dieser Welt Einzug gehalten hat. Und so lasst uns zuerst einmal heute Morgen die Beschränkung der Lebensdauer betrachten. Ja, der Tod liegt wie ein Schatten auf dieser Welt. Tod und Verfall ziehen dem Menschen einen Strich durch die Rechnung. Der Mensch kann an nichts vollständig festhalten. Der Mensch kann an nichts vollständig festhalten, denn Tod und Verfall ziehen dem Menschen einen Strich durch die Rechnung. So sagt der Prediger in Kapitel 6, Vers 1, es gibt noch ein Unglück in der Welt, das die Menschen schwer belastet. Manche Menschen schenkt Gott Reichtum und Ehre. Sie haben alles, was ihr Herz begehrt, alles, was sie brauchen. Aber Gott lässt es nicht zu, dass sie ihren Besitz genießen können, weil er irgendeinem Fremden in die Hände fällt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, es ist ein schlimmes Unglück. Hier rackert der Mensch sich ab und dann geht ihm die Zeit aus, wirklich das, wofür er gearbeitet und geschuftet hat, zu genießen. Ja, der Mensch kommt letztendlich zu der Erkenntnis, er kann nichts mitnehmen. Es ist der Tod, der letztendlich ihm einen Strich durch die Rechnung zieht und eigentlich dadurch so vieles, wo wir so viel Energie aufwenden, sinnlos macht. Ganz geschweige davon, dass letztendlich wir uns eingestehen müssen, die Party wird ohne uns weitergehen. Ja, hier bin ich mit anderen Menschen und ich genieße das Leben und sie werden ohne mich dieses Leben weiter genießen. Nur weil ich jetzt plötzlich das Leben nicht mehr genießen kann, werden sie ganz bestimmt nicht aufhören, das Leben zu genießen. Ja, die Begrenzung der Lebensdauer bedeutet auch Begrenzung dessen, was wir mitnehmen können. So wie der Prediger in Kapitel 5, Vers 14 sagt, genauso nackt, wie er bei der Geburt auf die Welt gekommen ist, muss dieser Mensch auch wieder diese Welt verlassen. Obwohl er viel gearbeitet und große Mühen auf sich genommen hat, wird er nicht einmal eine Handvoll von seinem Besitz mit sich nehmen können. Das ist eine Realität. Ich glaube, die meisten Menschen um uns herum, die sich ganz dem Materialismus hingegeben haben, gestehen sich diese Realität nicht ein. Dass sie arbeiten und rackern, aber letztendlich, wenn sie wirklich ehrlich sind, der Tod wie ein Schatten über sie, ein Schatten über alles, was sie tun und sich erarbeiten, wirft. Sie werden es nicht mitnehmen können. Und wenn wir das wirklich zu Ende denken, dann sehen wir, dass die Realität des Todes uns wirklich in vieler Hinsicht, in vielen von dem, was wir genießen, vielen von dem, was wir zu Prioritäten machen, uns eigentlich einen Strich durch die Rechnung ziehen sollte, wenn wir ehrlich sind. Aber nicht nur die Lebensdauer, sondern auch die Erkenntnis des Menschen ist begrenzt und eingeschränkt. Der Mensch weiß nicht, wie wir auch gestern Abend schon gesehen haben, was Gott vorhat. Er weiß nicht, was der gute Richter und Schöpfer vorhat. Er weiß nicht, wann die richtige Zeit und der richtige Ort für das Leben ist. Der Mensch kann nichts vollständig erschließen. So sagt der Prediger, wer weiß schon, was für den Menschen das Beste ist in der kurzen Zeit seines Lebens, das doch flüchtig ist wie ein Schatten. Denn wer kann dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird? Wir wissen nicht, was das Beste ist. Letztendlich ist unser Wissen eingeschränkt. Wir wissen nicht wirklich, was wirklich gut und schlecht für uns ist. Wir wissen nicht, wie lange oder kurz wir auf dieser Erde haben. Und deshalb recht Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Wir haben das gestern Abend an diesem Beispiel dieses Mannes gesehen, dessen Pferd gestorben ist. Ja, wie schnell sich doch die Dinge drehen können. Es fehlt uns wirklich ein Einblick, die Geschehnisse in unserem Leben richtig zu beurteilen und richtig einzuordnen. So ist unsere Lebensdauer beschränkt, ja, auch unsere Erkenntnis ist beschränkt. Wir können nicht alles vollständig erschließen. Aber drittens sehen wir auch, dass unsere Erfüllung eingeschränkt ist und beschränkt ist. Die gefallene Welt ist nicht mehr vollkommen und kann von daher auch nichts mehr Vollkommenes für uns bieten. Die Welt ist nicht mehr vollkommen und deshalb können wir nicht mehr wirklich das Vollkommene und vollständig Erfüllende erleben. Der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. So sagt der Prediger in Kapitel 6, Vers 7, der Mensch müht sich mit seiner Arbeit ab, damit er genug zu essen hat, doch nie wird er richtig satt. Wir werden nie wirklich vollständig satt. Und so heißt es dann weiter auch in Kapitel 5, wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Auch dies ist alles so sinnlos. Und ich denke, wenn wir uns die Boulevardzeitschriften anschauen, wo wir die Geschichten der Reichen und Erfolgreichen und Berühmten lesen, dann müssen wir sagen, das stimmt. Sie haben nie genug. Nehmen wir hier einmal den Robbie Williams, ja, wahrscheinlich der größten Pop-Entertainer der letzten 10, 15 Jahre. Ein Mann, der wirklich alles hat. Die Traumvilla in L.A., ja, den Privatjet, Erfolg bei Frauen, Konzerte, bei denen ihm viele Fans zujubeln, viele Platten und CDs oder MP3-Songs, was auch immer man dieser Tage verkauft. Und doch ist hier ein Mann, der, wenn er mal selbst gefragt wird, sagt, nehmt mir nicht den Applaus, sonst stürze ich wieder ab in die Drogen. Ja, nehmt mir nicht den Applaus weg, denn sonst bin ich schon in kürzester Zeit wieder ein Wrack. Er hat nie genug. Und alles, was er hat, kann in einer Sekunde von ihm genommen werden, in dem Moment, wo die Leute ihn nicht mehr anjubeln. Wir sehen hier einen Mann, der wirklich eigentlich alles sich erfüllen könnte und doch letztendlich ein leeres Wrack ist, wenn er einmal innehält und wirklich zur Ruhe kommt. Nun, Missy und ich haben heute Morgen diskutiert, ob wir schon in Liechtenstein gewesen sind. Wir sind nur durch Liechtenstein durchgefahren. Ihr wohnt ein bisschen näher an der Schweiz und Liechtenstein, wo Leute versuchen, ihr Geld zu parken. Aber auch hier, dass die reichsten Leute ausgerechnet jetzt noch versuchen, ja, ihre Gelder irgendwo zu lagern, weil sie noch mehr wollen. Ja, das zeigt uns, der Mensch kann nie genug bekommen. Und das, was der Prediger hier beschreibt, ja, hat so viel Wahrheit in sich. Nie wird der Mensch richtig satt. Ja, der Mensch, der sein Leben an das Geld hängt, wird in der Gier immer mehr haben wollen. Er ist getrieben und doch kriegt er nicht das, wonach er sich sehnt. So sehen wir drittens auch die Beschränkung der Erfüllung. Der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. Und dann haben wir gestern Abend gesehen, dass der Mensch geschaffen ist, um schöpferisch tätig zu sein. Ja, letztendlich Gott nachzuahmen in dem Kreativsein und Errungenschaften zu erreichen. Aber auch hier muss der Mensch, der mit Unendlichkeit in Ewigkeit im Herzen geschaffen ist, in einer Welt auf Einschränkung stoßen. Denn als Folge des Sündenfalls ist die Erde von Dornen und Disteln behaftet und der Mensch muss jetzt dieses Schaffen im Schweiße seines Angesichts vollbringen Und somit kann der Mensch nie wirklich vollständig das erreichen, was er will. Kann er nie wirklich vollständig das schaffen, was er sich vornimmt. So sagt der Prediger in Kapitel 1, Verse 14 und 15. Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und leicht dem Versuch, den Wind einzufangen. Was krumm ist, kann nicht gerade werden. Und was nicht vorhanden ist, kann auch nicht gezählt werden. Wenn der Prediger hier so nachsinnt über das Leben und insbesondere das Werken und Schaffen, so kommt er zu dem Schluss, dass alles Wirken ein Haschen nach dem Wind ist. Ja, alles, was der Mensch unternimmt, rinnt ihm letztendlich wie Sand durch die Hände. Und er kann nie wirklich vollständig das erreichen, was er sich vornimmt. Ja, hier ist die Rede von, was krumm ist, kann nicht gerade werden. Ja, er ist nicht wirklich in der Lage, alles vollständig und perfekt zu machen. Und was nicht vorhanden ist, kann auch nicht gezählt werden. Was mangelhaft ist, ja, kann nicht vom Menschen vervollständigt werden. Letztendlich, er kann den Mangel in der Schöpfung nicht beheben. Ja, darunter leiden wir, dass wir in unserem menschlichen Schaffen beschränkt sind. Lass mich das vielleicht mal veranschaulichen. Als ich noch im Gymnasium war, habe ich in den Sommermonaten in einem christlichen Camp in Amerika gearbeitet und war dort im sogenannten Operations Team. Das klingt toll, aber bedeutete, dass ich letztendlich jeden Tag 16 Toiletten geputzt habe. Ja, und das war also täglich meine Aufgabe hier. Ich bin in diese, ja, habe diese, also in dem eine Art Studentenheim oder da, wo eben die in dem Gästebereich die Toiletten geputzt, und das war immer genau morgens während der Morgenandacht, während die jungen Menschen alle Predigten gehört haben, und das war immer ein Wettrennen jeden Tag, ja, bis die Jugendlichen jetzt wieder rausströmen aus der Halle, wo sie die Morgenandacht haben, und die Toiletten benutzen. Und ich sage euch, das war frustrierend. Jeden Tag ein Meisterwerk von sauberen Toiletten. Wie haben die geglänzt? Und in einer Sekunde kamen all diese Mädels und mehr sage ich nicht. Ja? Aber lasst uns doch einmal ehrlich sein, das ist das Leben. Das ist das Leben von euch Hausfrauen. Ja? Die Küche ist picobello. Und dann kommt die nächste Mahlzeit, alles ist wieder schmutzig. Ja? Das ist das Leben von euch Ärzten. Ihr operiert und ihr macht heil, und innerhalb von Tagen, Monaten sind die alle wieder krank. Ja? Das ist das Schicksal von euch Lehrern. Ja? Hier versucht ihr diesen jungen Menschen Wahrheiten und Dinge irgendwo in den Kopf reinzukriegen, und irgendwann sind sie dement und es ist alles wieder dahin. Ja? Egal welchen Beruf du verfolgst, dein Werken ist wie ein Haschen nach dem Wind. Es ist alles irgendwann dahin. Das ist Realität. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so krass ist. Wie gesagt, ich halte viele Vorlesungen, auch Gastvorlesungen, und Missy ist hier und da auch tätig als Englischlehrerin, als Englischcoach, und es gibt Tage, wo wir abends beide nach Hause kommen und uns anschauen und sagen, Mensch, das war heute super, super Leistung. Ja? Und dann am nächsten Tag kommen wir nach Hause und sagen, Mensch, das war heute solch eine Bauchlandung. Ja? Ich habe mich heute so blamiert in dem, was ich versucht habe zu unterrichten, und die Vorlesung ist überhaupt nicht gelaufen. Ja? Alles so unbeständig. Ja, unser menschliches Schaffen ist in dieser oder anderer Hinsicht beschränkt. Ja, so sehen wir die Beschränkung der Lebensdauer. Wir sehen die Beschränkung der Erkenntnis. Wir sehen die Beschränkung der Erfüllung. Wir sehen die Beschränkung des menschlichen Schaffens. Und wir sehen auch die Beschränkung der menschlichen Kontrolle. Aufgrund von Sünde und menschlichen Einschränkungen ist der Mensch nicht in der Lage, sein Leben vollständig zu kontrollieren. Ja, der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. So sagt der Prediger in Kapitel 2. Denn es ist so, ein Mensch müht sich ab, gibt Weisheit, Einsicht und sein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen. Dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem anderen Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. Das ist völlig sinnlos und ungerecht. Was hat der Mensch letztendlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? es macht keinen Sinn. Ja, es ist alles nichtig und wertlos. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht mit dieser Anekdote identifizieren könnt. Dieser Mann, der beschreibt und sagt, typisch, ich habe noch genau 15 Minuten, bevor ich bei der Arbeit sein muss. Brauche aber mindestens noch eine halbe Stunde, bis ich da bin. Wann werde ich das endlich raffen und verstehen? Oh, und jetzt auch das noch. Meine Benzinanzeige ist auf leer. Ah, ich hätte doch gestern Abend tanken sollen. Aber das Treffen in der Gemeinde hat sich mal wieder dermaßen in die Länge gezogen. Ich sollte wohl am besten die Sekretärin im Büro anrufen, um ihr zu sagen, dass mein erstes Treffen heute Morgen verschoben werden muss. Am besten soll sie auch gleich meine Verabredung über Mittag absagen. Ich muss spätestens um 3 Uhr den Bericht beim Chef abgeben, sonst werde ich es niemals schaffen, mir wenigstens noch eine halbe Stunde das Fußballspiel meines Sohnes anzuschauen. Vielleicht muss ich sowieso das Spiel ein wenig früher verlassen, damit ich nochmal kurz ins Fitnesscenter vorbeischauen kann. Aber das wird meinen Sohn sicherlich enttäuschen. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich einfach nach dem Abendessen nochmal ins Fitnesscenter gehe und vielleicht kann ich das dann auch mit der Reinigung verbinden. Wenn nichts dazwischen kommt. Aber wann war der letzte Tag in meinem Leben, wo nichts dazwischen gekommen ist? Und so sehen wir, unser Leben ist gezeichnet. Wir sind abhängig von anderen Menschen, von anderen Umständen, die wir nicht kontrollieren können. Wir sind abhängig letztendlich von dem Wohlwollen auch anderer Menschen, was wir nicht immer bekommen. Ja, wir haben nicht wirklich die volle Kontrolle über unser Leben. Das bringt viel Frust mit sich. Im Englischen reden wir hier auch von Murphy's Law. Wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen. Ich glaube, im Deutschen haben wir das nicht, ja, aber ich denke, erleben tun wir das. Ja, an dem Morgen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Vortrag denke, wo ich es wirklich eilig hatte und was funktioniert nicht? Der Drucker. Und dann das nächste Mal, wo ich das vorbereite, ja, mitten während ich diese PowerPoint vorbereite, wird ein Update hochgeladen und der Computer schaltet sich einfach selbst aus, um dieses Update zu installieren. Ja, nun, das ist eher ein bisschen Dummheit als blöder Zufall, aber das Problem haben wir auch gelöst jetzt. Ja, aber ich zeige dir, das zeigt, wir haben nicht wirklich die volle Kontrolle über das Leben, obwohl wir die Sehnsucht danach haben, wirklich alles kontrollieren zu können. Und ich denke, das wirkt sich auch auf diese nächsten beiden Punkte aus, nämlich zum einen die Beschränkung der Kontrolle über Fairness und Gerechtigkeit. Ja, der Mensch kann sein Schicksal nicht vollständig kontrollieren. Wir können nicht dafür sorgen, dass wirklich immer alles fair ist. Sehen wir uns hier Kain und Abel auf diesem Bild an. Ja, hier haben wir den Abel, der eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber am Ende musste er mit seinem eigenen Leben dafür büßen. Ja, wir sind abhängig von den anderen Menschen um uns herum und letztendlich erleben wir hier viel Hass und Gemeinheit. Und so sagt der Prediger in Kapitel 9, Vers 1, ich habe über all das nachgedacht und habe erkannt, dass die Gerechten und die Weisen in Gottes Hand sind, sie selbst und das, was sie tun. Aber der Mensch weiß nicht, was ihn in der Zukunft erwartet. Liebe oder Hass. Letztendlich trifft jeden das gleiche Schicksal. Den Gerechten wie den Gottlosen, den Reinen wie den Unreinen. Den, der seine Opfer bringt, genauso wie den, der nicht opfert. Also für den letztendlich Frommen wie für den Unfrommen. Dem Guten wird es nicht anders ergehen als dem, der Böses tut. Dem, der sich durch einen Schwur bindet, nicht anders als dem, der das nicht tut. Es ist schlimm, dass jeden hier auf dieser Erde das gleiche Schicksal trifft. Und sagen wir mal ehrlich, wir haben alle irgendwo diese Milchmädchenrechnung in unseren Köpfen. Wir sagen uns, wenn ich immer liebevoll und gut mit meinen Menschen umgehe, dann werde ich auch liebevoll behandelt. Aber die Rechnung geht nicht auf. Wir sagen uns, wenn ich mich immer gesund ernähre, dann bleibe ich gesund und habe ein langes Leben. Wenn ich hart arbeite, dann werde ich auch erfolgreich. Ja, wenn ich mir Mühe gebe, die Gebote Gottes zu halten, dann wird Gott mich schon irgendwie segnen und mir Gutes geben. Aber wenn wir ehrlich sind, geht diese Rechnung nicht immer auf. Das Leben ist nicht immer fair. Ich denke da an meine eigene Mutter, die mit 66 Jahren gestorben ist, die zu dem Leid von uns Kindern sich sehr gesund ernährt hat und wir auch deshalb sehr gesund gegessen haben. Und hier stirbt sie mit 66 an Magenkrebs. Das ist wirklich die Ironie des Lebens. Und ihre eigene Schwester, die sich mit Schlaftabletten, mit Alkohol, mit Zigaretten vollgepropft hat, überlebt sie bei langem. Das Leben ist nicht in unserer Kontrolle und es ist nicht immer fair. Ja, und das Problem ist, dass nicht in diesem Falle, sondern in anderen Fällen, ja, wir sind umgeben von anderen Menschen und letztendlich ist es unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere eigene Verdorbenheit oder auch die Verdorbenheit und Sündhaftigkeit der Menschen um uns herum, die uns einen Strich durch die Rechnung ziehen. Ja, wir sind auch beschränkt in unserer Fähigkeit, immer nur Gutes zu tun. Der Mensch kann nicht vollständig gut sein. So heißt es im Prediger 7, denn es gibt keine Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Und das müssen wir uns über uns selbst eingestehen. Wir sind nicht so gut und so vollkommen, wie wir über uns selbst denken. Aber auch der Einfluss anderer Sünden, ja, das muss sowas Banales sein wie früh am Morgen, du bist gut gelaunt und deine eigene Teenage-Tochter ist im Badezimmer mies gelaunt und verbreitet nur schlechte Laune in der ganzen Familie und du bist auf dem Weg ins Büro und du fragst dich, wie bin ich hierher gekommen? Der Morgen hat doch eigentlich so super angefangen, ja? Und es könnte auf vieles ausgeweitet werden, ja? Wir sind abhängig von der Laune und von den Taten anderer Menschen um uns herum und oftmals ist es die Sünde anderer Menschen, die auch in unserem Leben uns einen Strich durch die Rechnung zieht. So sehen wir ja, der Mensch kann an nichts vollständig festhalten. Der Mensch kann nichts vollständig erschließen. Der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden. Der Mensch kann nichts vollständig schaffen. Der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. Der Mensch kann nicht wirklich sein Schicksal vollständig kontrollieren. Und der Mensch kann nicht immer nur gut sein. Wir sehen den Schatten des Todes, den Schatten des Sündenfalls, der alle Bereiche unseres Lebens überschattet. Und deshalb dieser Schluss, es ist alles Nichtigkeit, es ist alles sinnlos. Ja, letztendlich, wie der Prediger hier in Kapitel 1 sagt, es ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschen, Kindern gegeben hat. Ja, all unser Mühen ist letztendlich ein Haschen nach dem Wind. Und so komme ich zurück zu diesem Bild der Küche, zu diesem Geruch der Verwesung. Und ich frage dich, erkennst du die Verwesung um dich herum? Und bist du ehrlich genug zu sagen, ja, das ist wirklich ein Problem? Nun, ich habe anfangs gesagt, es gibt viele Versuche, mit diesem Geruch umzugehen. So wie wir unterschiedliche Versuche gemacht haben, auch diesen Geruch in der Küche zu beheben, zu übertünchen. Und doch, bis wir die Küche gründlich auseinandergenommen haben, konnten wir nicht wirklich diesen Geruch der Verwesung besiegen. Und ich denke, so gibt es auch bei den Menschen um uns herum Wege mit dieser Vergänglichkeit, mit diesem Schatten, den der Sündenfall über diese Welt wirft, umzugehen. Und da denke ich zuerst einmal an den Nihilisten. Ja, der Nihilist findet sich mit dem Gestank ab und entscheidet sich nicht groß etwas zu unternehmen. Er resigniert einfach. Er erklärt Gott für tot, er erklärt die Moral für tot und er wirft sich einfach in ein Leben, wo er alles verspottet und alles verhöhnt. Alle Autoritäten, alles Anstand, ja, alle, die versuchen, etwas gegen den Gestank, der diese Welt überschattet, dagegen etwas zu unternehmen, die werden verspottet und verhöhnt. Ja, letztendlich wartet er selbst ab, bis der Tag des Todes und damit dem Gestank ein Ende gesetzt wird. Und er lässt jetzt seine Frustrationen, Zorn und Aggression Raum. Er flieht sich in Morallosigkeit und Sinnlosigkeit. Und ich denke, wir kennen solche Menschen, ja, die absolut sagen, es ist ja alles sowieso sinnlos und sich mit Hardrock volldröhnen, mit Drogen volldröhnen und letztendlich anti diese Welt sind. Und ich muss sagen, wenn wir ehrlich sind, das verstehe ich. Das ist ein Weg, damit umzugehen, weil sie wirklich realistisch sind. Das Leben ist mies. Ist sicherlich nicht die richtige Antwort. Und durch diesen Zorn, diese Morallosigkeit, werden sie ganz bestimmt auch nicht den Gestank des Todes in ihrem Leben überwinden. Und dann gibt es den Zyniker. Ja, der Zyniker geht sicherlich hier nicht mit Morallosigkeit und mit Anti-Haltung gegen an. Er gesteht sich ein und sagt, ja, diesen Geruch nehme ich wahr, aber ich werde darüber nicht verzweifeln. Sie sehen sich durch die Irrelevanz dessen, nach Ruhm, Reichtum und Errungenschaft zu streben. Ja, sie sehen, es bringt alles nicht. Ich werde jetzt hier nicht groß versuchen, etwas aus mir zu machen. Ja, letztendlich sagen sie, der Schein ist trivial. Bedeutung ist Fiktion und unser Leben ist nichts anderes als eine Geschichte, die wir selbst schreiben und selbst erfinden. Aber hey, sagt er sich, es gibt immer noch grundlegende Dinge, die es wert sind, genossen zu werden, wie Nahrung, Schlaf und Natur. Und so leben sie einfach vor sich hin und warten ab, dass das Leben zu einem Ende kommt. Ja, und sie scheinen dadurch tatsächlich auch diesen Gestank zu unterdrücken. Aber sie können den Gestank nie wirklich beseitigen. Und dann, ich denke, das betrifft sicherlich viele in unserer Gesellschaft, gibt es die Hedonisten, die den Geruch der Verwesung mit dem Parfüm der Selbstbefriedigung versuchen zu übertünchen. Die einfach sich in das Leben hineinstürzen und meinen, es gibt Dinge in diesem Leben, die sie erfüllen können. Ich denke da an den Film Shopaholic, die Schnäppchenjägerin. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film schon mal gesehen hat. Eine junge Dame, die als Journalistin arbeitet, ja, Rebecca Bloomwood, und einfach um die Hässlichkeit und Schwere des Lebens zu ertragen, auf einkaufsabhängig ist. Ja, sie kann nicht an Schaufenstern vorbeigehen und bei irgendeinem Sonderangebot Nein sagen. Und so ist sie ständig auf der Jagd nach Schnäppchen und das gibt ihr Erfüllung. Das gibt ihr letztendlich, dass die Härte und die Hässlichkeit des Lebens weggenommen wird. In diesem Film sagt sie, denn wenn ich einkaufe, wird die Welt besser. Ja, die Welt ist dann besser. Und dann ist es plötzlich nicht mehr. Und so muss ich wieder einkaufen gehen. Und ehrlich gesagt, so geht es vielen Menschen. Sie werfen sich in das, was das Leben zu bieten hat. Und für eine Weile scheint diese Wunde nicht mehr so weh zu tun. Und doch bald ist die Welt nicht mehr besser. Und sie müssen sich wieder hineinwerfen in diese Befriedigung. Aber ich denke, es gibt hier noch eine vierte Gruppe. Und da ist vielleicht die größte Gefahr, dass wir in diese Gruppe hineinfallen. Und das ist der Fromme. Gestern Abend habe ich schon mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Ich denke, wir als Christen, wir als religiöse Menschen gehen das Ganze an und sagen, okay, wir versuchen alle zu vergeistlichen. Wir ziehen uns zurück ins Gebet, in den geistlichen Jargon und die Schwere des Lebens, die Frustration wird einfach totgeschwiegen. Wir ignorieren sie einfach, wir sagen einfach uns, ich bin ein Christ und als Christ haben Dinge schön zu sein und so reden wir die Dinge in unserem Leben schön. Obwohl sie es nicht sind. Und wenn dann doch mal jemand in unserer Gemeinde klagt über die Schwere des Lebens, dann sagen wir, du glaubst einfach nicht genug an Gott. Und du bist nicht geistlich genug. Und vergeistlichen alles und meinen mit dieser Vergeistlichung letztendlich dieses Problem zu beheben. Aber letztendlich ist auch das nur eine Form der Flucht. Aber was ist dann die Antwort? Wie sieht es dann aus, das Leben wirklich grundsätzlich auseinanderzunehmen, so wie der Manfred die Küche auseinandergenommen hat und wirklich dieses Problem zu beheben? Nun, wir haben es gestern Abend schon angedeutet. Es ist die Rückkehr zu Gott und zu einem Leben in Verbundenheit mit ihm. Aber wie sieht das aus? Und Ich denke, das wollen wir in der verbleibenden Zeit an drei Punkten festmachen. Letztendlich beschreibt zuerst einmal der Prediger dieses Leben zur Rückkehr zu Gott, wo wir wieder unter Gott und mit Gott in dieser Welt leben, mit den abschließenden Worten des Buches im Prediger 12, Vers 13 bis 14. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Ja, die Aufforderung, den Herrn zu fürchten, das wollen wir gleich veranschaulichen. Und dann werden wir heute Abend und morgen sehen, dass letztendlich wir lernen müssen, es gibt mehr als dieses Leben. Wir sind eigentlich geschaffen für ein Leben in der Gegenwart Gottes und das ist das, was uns in der Ewigkeit im neuen Himmel, an der neuen Erde erwarten wird. Aber wie wir eben in diesem Lied zwischen Himmel und Erde gesungen haben, hat dieser Himmel schon bereits in unserem Leben angefangen. Auch jetzt schon, und das werden wir heute Abend sehen, bin ich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, lebe ich in einer anderen Realität. Ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und das müssen wir lernen. Und darauf bereitet uns das Buch Prediger vor, wirklich Jesus Christus zu ergreifen, um durch ihn auch jetzt schon einen Ausweg, grundsätzliche Überarbeitung und Erneuerung meines Lebens zu erfahren, recht umzugehen mit diesem Schatten des Todes. Aber ich will abschließend euch kurz eine Anekdote erzählen und damit heute Morgen abschließen und ganz praktisch euch zeigen, wie sieht diese Gottesfurcht aus, wo wir nicht als Nihilist, nicht als Zyniker, nicht als Hedonist, nicht als Fromme, sondern in der Gegenwart Gottes mit dieser Schwere und diesem Gestank des Todes in unserem Leben umgehen. Zuvor will ich jedoch noch diesen Vers aus dem Prediger 3 lesen. Prediger 3, Verse 10 bis 15, der letztendlich uns veranschaulicht, wie sieht diese Gottesfurcht aus? Er sagt, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ja? Wir sind begrenzt in unserer Erkenntnis. Und doch gibt es inmitten dem, was wir erkennen können, jetzt die Tatsache, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Und ich denke mal, das ist das, was wir lernen müssen. Dass wir uns freuen an dem Guten, was Gott uns gibt, um es zu genießen. Das hat also nichts mit Flucht und Vergeistlichung dieser Welt zu tun, als fromme Menschen. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Ja, wirklich die guten Dinge im Leben als eine Gabe Gottes zu erkennen. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. In Gottesfurcht, in der Gegenwart Gottes, das Gute genießen. So will ich euch die Geschichte erzählen von Jakob aus Schladming, 60 Jahre alt. Er ist Mitglied einer kleinen Brüdergemeinde seit 35 Jahren, eigentlich seitdem er sich bekehrt hat, ist dort auch prägend mit involviert und dient dort treu dem Herrn mit seinen Fähigkeiten. Er ist verheiratet mit Traude. Ich frage ihn bei einer Begegnung vor ein paar Wochen, habt ihr Kinder? Und er sagt, nein, meine Frau und ich haben 8 Fehlgeburten gehabt und haben keine Kinder. Und ich frage ihn über seine Frau und er erzählt mir, ja, meine Frau hat vor 21 Jahren ein Gehirntumor gehabt, der sich auf ihre Sehfähigkeiten ausgewirkt hat und so war sie schon schnell verblindet. Aber dieser Tumor hat auch andere Bereiche ihres Gehirns beeinflusst, sodass ihr Erinnerungsvermögen und auch ihr rationales Denken davon eingeschränkt wurde. Und so war sie eigentlich die letzten 20 Jahre jetzt ein Pflegefall. Er hat sie zu Hause gepflegt, bis es dann nicht mehr ging und vor 5 Jahren sie ins Altersheim kommen musste oder ins Pflegeheim. Ich treffe ihn in Wien und weil er dort ist, um mit Bekannten und mit Verwandten sich zu treffen, aus dem ganzen besonderen Anlass, dass er die letzten 2 Jahre Leukämie hatte, jetzt geheilt ist und einfach das als einen Aufhänger nehmen will, um anderen Menschen zu erzählen, wie gut Gott ist und ja, wie begrenzt das Leben auch ist und sie auffordert, wirklich Jesus Christus ernst zu nehmen und sie zu Jesus Christus hinzuweisen. Ja, schaue mir das Leben von Jakob an und ich stelle mir vor, zwischen seiner Arbeit als Physiotherapeut und der Pflege und Betreuung seiner Frau und dann seinem ganzen Einsatz in der Gemeinde, der auch nicht immer von Streit und von Zwitzigkeiten rein ist, lebte ein Leben, wo er letztendlich das erlebt, was der Prediger beschreibt, nämlich das Leben ist Mühe. Er müht sich ab. Und während ich da in einem Café mit ihm sitze, erzählt Jakob mir, Kai, ich habe das Paragliding noch in meinen alten Jahren entdeckt. Und er erzählt mir, wie bei all dem Stress und der Schwere, die er in seinem Leben hat, wenn es ihm einmal gelingt, ja, dass er weiß, seine Frau ist gut im Pflegeheim untergebracht und es gibt keine Verantwortung in der Gemeinde, die auf ihn warten und er kann sich von der Arbeit freinehmen und er ist gesund genug inmitten von Chemotherapie und anderen Therapien, um Paragliding zu gehen. Und er erzählt mir, wie er dort in den Lüften hängt und endlich, wenn er dort in der Luft hängt, endlich mal zur Ruhe kommt. Zur Ruhe vor Gott, wo er seine Frau und seine Gemeinde, seine Arbeit, seine Gesundheit einfach mal vergessen kann. Nicht, weil die Dinge ihm nicht wichtig sind, sondern weil er das erlebt als etwas, was Gott ihm als ein gutes Geschenk schenkt. Es sind nicht Momente, wo er über alles andere als Gott nachdenkt, sondern wo er über Gott nachdenkt. Wo er endlich mal in der Gegenwart Gottes einfach sein eigenes Leben beurteilen, beleuchten kann. Ja, man kann sagen, um das biblisch auszudrücken, wo er wirklich zur Sabbatruhe kommt. Einfach zur Ruhe vor dem Herrn. Und ich denke mal, das ist eine gute Veranschaulichung für das Gute, was der Herr einem Menschen schenkt, was er genießen darf. Und ich weiß nicht, was Paragliding für dich ist, aber auch Gott gibt dir gute Geschenke, wo du einfach zur Ruhe kommen kannst und nicht zur Ruhe als eine Flucht vor Gott, sondern zur Ruhe in der Gegenwart Gottes. Und einfach sagen kannst, bei all der Schwere schenkt Gott mir jetzt diesen Moment, damit ich meinen Kopf freikriege und sehen kann, ich will Gott Gott sein lassen. Ich will nicht daran zweifeln, dass Gott nicht mehr die Kontrolle über mein Leben hat, sondern er hat sehr wohl die Kontrolle über mein Leben. Ja, ich kann vielleicht aus einer Vogelperspektive mein Leben betrachten und sagen, Gott, bei aller Schwere, du bist gut und du hast einen vollkommenen Plan für mich. Und wir sehen, das, was ich hier beschreibe, ist nicht die Wahl, die der Nihilist oder der Zyniker trifft. Ja, der letztendlich versucht, durch das, was er aktiv unternimmt, eigentlich letztendlich die Realität Gottes auszublenden. Nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist genau in diesem Guten, was wir erleben, dass wir Gott antreffen und Gott erleben und sagen, Gott, ich komme vor dir zur Ruhe. Und es ist auch nicht die Wahl des Hedonisten. Ja, denn der Hedonist wird letztendlich das, woran er sich erfreut, vergöttern. Das wird wichtiger als alles andere. Ja, sei es das Fernsehen, sei es das Nachrichten lesen und Nachrichten schauen, sei es das Einkaufen, sei es das Essen, was auch immer es für dich sei. Es wird für dich zu einem Gott, weil nur hier du zur Ruhe kommst. Nein, dieses Paragliding, was ich hier beschreibe, ist alles andere als der Götze von dem Jakob. Sondern er sagt sich, wenn die Arbeit, wenn die Gesundheit, wenn der Zustand meiner Frau es zulässt, dann werde ich das genießen. Ja, so wie der Prediger am Ende des Buches sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Es ist ein Genuss dieses Lebens, was in Eintracht mit dem vollkommenen Willen Gottes ist. Ja, es ist sicherlich nicht das, was wir Hedonismus nennen. Und ich weiß nicht, was es das ist für dich. Aber Gott schenkt dir gute Dinge. Und so lasst uns lernen, diese guten Dinge zu genießen. Und dankbar aus seiner Hand anzunehmen, um die Schwere dieses Lebens zu überschatten. Und wie gesagt, diese Gottesfurcht, dieses Leben in der Gegenwart Gottes ist nur möglich durch Jesus Christus. Denn nur durch Jesus Christus habe ich Frieden mit Gott, wie wir auch heute Abend sehen werden. Es ist nur durch meine Beziehung mit Jesus Christus, dass ich überhaupt befreit bin von der Sucht, von der sündigen Sucht danach, dass die Dinge dieser Welt den Platz Gottes einnehmen. Aber dieses Leben in der Gottesfurcht, zu dem Jesus uns befähigt, indem wir uns an dem Guten, was Gott uns geschenkt, erfreuen und es genießen als Momente, in denen wir Gott begegnen, ist eine von drei Antworten auf diesen Schatten des Todes und Schatten des Sündenfalls, den wir an diesem Wochenende betrachten wollen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich ganz einfach am Ende dieses Vortrags, lehre uns, dich zu fürchten. Lehre uns, unser Leben wirklich nicht in der Ferne von dir aus Frust wie die Nihilisten zu leben, nicht ein Leben wie die Zyniker zu leben, wo wir einfach Dinge ignorieren und sagen, es hat alles sowieso keinen Sinn, nicht als Hedonisten uns an den Dingen dieser Welt ergötzen, um den Schmerz wegzunehmen und nicht wie die Frommen einfach alles nur zu vergeistigen, sondern Herr, dass wir lernen, die Dinge, die schönen Dinge des Lebens nicht als etwas zu erleben, was uns ablenken von dir, sondern als etwas zu erleben, was uns hinführt zu dir, weil wir darin deine Güte und ein Geschenk von dir erkennen. So zeig uns, was deine guten Gaben an uns sind. Und lass uns diese ganz bewusst auch leben und erleben und genießen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in eine Welt weiterleben lässt nach unserer Bekehrung, wo wir doch noch in dieser Welt drin sind. So lehre uns, in dieser Welt zu leben, auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. So Herr, bitten wir dich um viel Weisheit. Und es ist die Furcht des Herrn, die der Anfang aller Weisheit ist. So lehre uns, dich zu fürchten und in deiner Gegenwart zu leben, durch Jesus Christus. Und so beten wir diese Dinge im Namen Jesu Christi, indem wir das Leben von dir geschenkt bekommen haben. Amen. Amen.